Ja, wir hatten uns ja schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass wir 2 Wochen mit dem Schiff die norwegische Küste hoch und einmal wieder runter unterwegs sein werden. Und dann habe ich so gedacht, oh, wie wäre es denn, wenn du dir etwas aus dem Wort Gottes heraussuchst, was so die Lob der Natur, weil wir haben ja schöne Natur da erwartet, zum Ausdruck bringt. Und dann bin ich auf Psalm 8 gestoßen, in dem der Psalmist, in dem Falle David, tatsächlich Gott lobt, wenn er sich die Natur anschaut. Bei David sind es die Sterne, aber es gibt viele Stellen, glaube ich, wo wir ins Staunen kommen. Und dann habe ich das einfach gemacht und habe da jeden Tag Psalm 8 gelesen und habe relativ schnell festgestellt, Psalm 8 handelt nicht nur von der Natur, sondern der Psalm hat ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und da war ich dann tatsächlich überrascht, weil ich den so noch nie gelesen hatte. Und deshalb würde ich den gerne einfach einmal mit euch lesen. Oh wei, das ist jetzt natürlich ein bisschen klein, aber ihr könnt mir ja zuhören. Würde ich einfach mit euch mal gemeinsam da durchgehen und meine Gedanken teilen, die mir beim Lesen des Psalms so gekommen sind. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, also nicht wundern, Psalmen waren sehr unterschiedlich übersetzt in den einzelnen Bibelübersetzungen, notfalls einfach zuhören, wenn ihr in eurer Übersetzung nicht folgen könnt. Genau, ein Psalm Davids, das habe ich jetzt hier gar nicht drauf, der Vers 1 und dann geht es mit Vers 2 weiter. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle frei lebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Wenn ihr diesen Psalm lest, dann fällt euch vielleicht auf, dass er mit dem gleichen Text beginnt und endet. Mit dem Vers, Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt, in Vers 2. Und in Vers 10 endet er mit Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Das heißt also, dieser Vers rahmt unseren Psalm. Das ist ein sogenannter Rahmenpsalm, der einen Rahmen drumherum hat. Und im Grunde ist es so, dass alles, was der Psalmist, nämlich David, uns jetzt weiter sagt in dem Psalm, in diesem Rahmen zu sehen ist. Der Rahmen bildet den Bezugspunkt und alles ist quasi in diesem Rahmen zu verstehen. Ja, man kann also das so sehen, dass dieser Vers den kompletten Psalm umrahmt. Und das Lob der Schöpfung, was der David in diesem Psalm entfaltet und der Wert des Menschen, auf den er Bezug nimmt, genauso wie die Berufung des Menschen, weil der Mensch bekommt da einen Auftrag, eine Berufung. All das ist zu sehen genau in diesem Rahmen. Ja? Und das müssen wir ein bisschen im Kopf behalten. Und ich glaube, alles, was wir tun, auch in unserem eigenen Leben, hat einen Rahmen. Wir haben eine Vorstellung davon, wo wir herkommen und vielleicht auch eine Vorstellung, wo wir hingehen. Und unser Anfang und das Ende, wo wir denken, wo wir hingehen zumindest, bestimmt auch das Zwischendrin, unser Leben. Und genauso ist es auch bei dem Psalmist. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wenn das so ist, dass quasi jeder von uns so einen Lebensrahmen hat, in dem er diese Welt sieht, sie interpretiert, in ihr lebt und handelt, was ist denn eigentlich dein Lebensrahmen? Und das wäre jetzt auch eine Frage, die ich an euch gerne weitergeben würde. Was ist denn euer Lebensrahmen? Wo bewegt ihr euch denn? Habt ihr so einen Rahmen drumherum? Also ich bin davon überzeugt, ihr habt einen, jeder von uns hat einen. Die Frage ist, ob der einem immer so bewusst ist. Wir denken da nicht jeden Tag drüber nach. Ne? Aber jeder hat eine Idee, eine Vorstellung davon vielleicht, wofür lebt er eigentlich? Was macht Sinn? Wo investiere ich meine Kraft, meine Zeit, mein Geld hinein? Was macht dieses Leben eigentlich lebenswert? Und dieser Rahmen bringt A, glaube ich, unser Leben zur Geltung, so wie ein Bilderrahmen ein schönes Bild erst so richtig zur Geltung bringt. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen, obwohl wir jetzt schon fast ein Jahr umgezogen sind in die kleinere Wohnung, Bilder aufgehängt im Flur. Und dazu haben wir dann Rahmen gekauft. Also wir hatten so wunderbare Kunstdrucke von einem dänischen Künstler, die uns sehr gut gefallen haben. Und haben gedacht, die würden wir gerne in die Flurwand hängen. Aber wir brauchen einen Rahmen dazu. Und dann haben wir uns, hat eine Weile gedauert, bis die Rahmen bestellt waren, bis ich in die Pötte komme. Ne? Ich brauche da immer eine Weile. Aber wir haben sie dann gerahmt und der Rahmen hat auch ein Passepartout. Und was soll ich sagen? Wow, der Rahmen bringt die tollen Bilder überhaupt erst richtig zur Geltung. Ja? Das könnt ihr in jedem Museum sehen, da ist immer ein toller Rahmen drumherum. Ne? Oder bei Bares für Rares, man ja auch immer mal so Kunstschätze verkauft. Und da spielt immer der Rahmen auch eine Rolle, interessanterweise. Das wissen auch die Händler. Also ein Rahmen bringt tatsächlich etwas zur Geltung. Ein Rahmen ist aber auch gleichzeitig etwas, woran ich mich orientieren kann. Auf dem Schiff, auf dem wir waren, gab es in einem Deck einen großen Tisch. Und da lag immer eine aktuelle, ziemlich große Seekarte drauf. Es war auch ein großer Tisch. Und da konnte man genau sehen, wo wir jetzt gerade langfahren. Also die Strecke, die vor uns lag. Und das ist bei diesen Norwegen-Kreuzfahrten, wenn die Schiffe so nah an der Küste fahren, ist das eine Kunst. Weil da hat es ganz viele kleine Inseln und Schären. Das sind so wie so Felsen, die aus dem Wasser rausgucken. Und da muss man sich, und davon hat es sehr, sehr viele, und da muss man sich ziemlich gut auskennen, damit man da nicht irgendwo das Schiff auf Sand aufsetzt, hätte ich gesagt, naja, da wird es gegen Felsen hauen und dann hätten wir ein Problem. Ne? Also die Kapitäne und Steuerleute sind speziell ausgebildet dafür, haben wir gehört, dass die ohne Lotsen da langfahren dürfen und sie brauchen gute Karten. Ja. Und genau so etwas ist auch der Lebensrahmen für uns. Der ist so ein bisschen ein Rahmen, nachdem wir unseren Kompass ausrichten können, damit wir Richtung Norden kommen oder sowas. Ne? Also mit dem Kompass finde ich ja meinen Weg durch den Wald zum Beispiel. Wir hatten Schweizer abends am Tisch sitzen und die machen, ich glaube, das war obligatorisch, ne, Chris, dass die in der Schule alle Kinder einmal im Wald aussetzen in der Schweiz, bewaffnet mit Kompass und Karte. Das hat der Andi erzählt und ich hatte verstanden, dass das zumindest seinerzeit üblich war. Immer eine komplette Klasse irgendwo raus und dann mussten die zurückfinden, ja. Das fand ich, wow, das ist wie Pfadfinder, ja, aber so, dass quasi jedes Kind da irgendwie mal raus musste, so habe ich ihn verstanden. Und da schon mal so Grundzüge der Orientierung lernt, also hat es noch keiner im Wald geblieben. Also wenn das passiert, dann wird so lange gesucht, bis man es wieder gefunden hat. Aber unser Lebensrahmen, ich glaube, wir brauchen immer, wenn wir uns bewegen oder wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, Verkehrsschilder. Ich habe mal in der Schule gelernt, ziviler Ungehorsam kann so aussehen, dass man quasi im Kriegsfall alle Schilder abmontiert, weil dann findet der Feind sich nicht mehr zurecht. Ja, jetzt bin ich in die Schule gegangen, das war dann 70er, 80er, ja, gab es noch kein GPS. Ja. Also heute würde man wahrscheinlich mit dem Navi auch mit abmontierten Ortsschildern da irgendwie noch sich zurechtfinden, solange das GPS überhaupt dann noch eingeschaltet ist. Ne. Das wird ja im Kriegsfall eventuell auch eliminiert und dann wird es doch wieder schwierig. Also, wir brauchen Orientierung im Leben, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und unser Lebensrahmen gibt uns Orientierung im Leben. Und das wusste David natürlich, unser Psalmist hier. Und deshalb hat er einen Rahmen gespannt. Und diesen Rahmen, den gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen an. Ich habe einfach mal diesen Vers genommen. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Und habe mal einfach oben drüber in diese Kästchen, ich erläutere es auch gleich noch mal, wenn ihr es nicht lesen könnt, geschrieben, für was das jeweilige hebräische Wort, was da unten drunter liegt unter dem Vers, unter unserer deutschen Übersetzung, was das bedeutet. Und er beginnt mit Herr, da steht Yahweh. Ja, das ist dieses Wort, was die Juden gar nicht ausgesprochen haben. Das ist der Begriff, der Name, mit dem sich Gott dem Mose vorstellt. Ja, wo Mose fragt in der Begegnung in der Wüste mit Gott, ja, was soll ich meinem Volk sagen? Wie ist denn dein Name? Wie heißt du denn, Gott? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin, Jahwe. Das ist also der Gott, der da ist, der selbst existent ist, der quasi keinen Ursprung braucht, der einfach aus sich selbst da ist. Also so ein ganz anders wie wir Menschen. Wir haben immer Eltern und die haben wieder Eltern. Also alles hat seine Ursache und Wirkung. Aber bei Gott hört das auf. Gott ist einfach da. Das entzieht sich so ein bisschen unseren menschlichen Lebenserfahrungen und unserem Verständnis, weil wir das nicht so erleben. Aber genau das, dafür steht dieser Name Gottes. In Bezug auf den ewigen, selbstexistenten und allgegenwärtigen Gott. Damit beginnt er diesen Rahmen. Das ist sein Fixpunkt. Und ich glaube, einen festeren Fixpunkt kann ich überhaupt nicht haben, wie so einen absoluten Punkt, der nicht relativ ist, der sich aus anderen Punkten ableitet, sondern der ist fest. So ein bisschen wie der Nordpol, ne? Der Südpol, aus dem sich dann irgendwie ein Koordinatensystem, was wir über die Erde spannen können, ableitet. Und die sind irgendwie fix. Und dann geht es weiter, Herr, unser Herrscher. Und wo hier mit Herrscher übersetzt wird, steht im Hebräischen das Wort Adonai. Und Adonai stand ganz allgemein für jemanden, der ein Herr ist, zum Beispiel ein Herr über Sklaven, der also den Ton angibt, der das Sagen hat. Und genauso ist es auch mit diesem Gott, den David hier vor Augen hat. Es ist nicht nur der ewige, selbstexistente Gott, sondern es ist auch ein Gott, der einen Herrschaftsanspruch auf diese Erde, auf diese Welt und auf unser Leben hat. Es ist kein Gott, der weit weg ist, dem alles egal ist, der es laufen lässt, sondern der sagt, ich bin euer Herr und ich gebe euch etwas, ich erwarte etwas, ich bin da, ich übernehme Verantwortung für diese Welt und für euer Leben. Dafür steht dieses Wort Herr. Und dann geht es weiter mit, dieser Gott ist herrlich, mächtig, souverän. Ein Gott, der bekannt und wahrnehmbar ist in der Welt. Ein Gott, der alles durchdringt. Und alles, was der Psalmist schreibt, das bezieht er auf diesen Gott als Voraussetzung und als sein Lebensziel. Da kommt er her und da will er hin. Das ist sein Lebensrahmen an der Stelle. Und dann geht es weiter mit, ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Für David ist klar, in der Schöpfung, in der Welt um ihn herum, nimmt er diesen Gott wahr, in den Dingen, die da sind. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ging es den meisten von euch schon mal so, dass ihr nachts draußen unterwegs wart und ihr schaut zum Himmel hoch und dann fangt ihr an, so die ersten Sterne, die hellsten zu erkennen. Und je länger ihr da steht, desto mehr fühlt sich das da oben. Also es ist immer ein bisschen davon abhängig, wo man ist. In Rüsselsheim wird das schwierig oder in Frankfurt oder hier im Rhein-Main-Gebiet, weil es sehr viel Restlicht noch nachts gibt. Aber wenn ihr mal irgendwo in der Gegend seid, wo keine großen Städte in der Nähe sind, dann ist es so, dass je länger man da steht oder liegt oder so, oh, da ist ja noch was. Oh, und da ist ein Haufen lauter kleine Punkte. Und irgendwie, je länger man wartet, habe ich immer das Gefühl, desto mehr erkennt man da oben und denkt, okay, da ist zwar viel leer zwischendrin, aber irgendwie ist da auch ziemlich viel, was da leuchtet. Mir ging das mal so, als ich mit dem Motorrad als junger Mann an der Mittelmeerküste unterwegs war und nur auf der Luma am Strand übernachtet habe, also kein Zelt oder so drüber. Und dann konnte ich da nachts liegen und da war dann auch nicht viel Licht. Und je länger ich da oben geguckt habe, desto mehr dachte ich, oh, wow, okay, wow. Ich versuche dann immer erstmal die Sternbilder zu erkennen, die ich mir nie merken kann. Ja, da sehe ich immer eins und weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber da ist noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und es wird einem dann auch intuitiv bewusst, wie groß das da oben ist, wie die Entfernungen da sind und wie klein ich als Mensch da eigentlich bin, der da jetzt gerade am Strand rumliegt. Wow, okay. Und da kommt dann durchaus die Frage, ist das da von alleine entstanden? Gibt es einen, der das gemacht hat? Für David ist klar, das ist Gottes Werk. Hier spiegelt sich die Größe dieses Gottes wieder. Jetzt ist natürlich die Frage, erkennt denn jeder Gott in diesen Werken, was wir wahrnehmen und sehen? Was würdet ihr sagen? Ja, wahrscheinlich nicht. Nicht unbedingt den Gott Davids. Ne? Nein, offensichtlich ist auch der Psalmist, hier David, der Meinung, dass genau das nicht so ist. Denn jetzt geht es weiter in unserem Psalm, da heißt es dann, schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Du hast sie so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Also offensichtlich sind da auch Leute, die David als Feind Gottes bezeichnet, also Menschen, die entweder diesen Gott gar nicht sehen, zumindest in seiner Größe nicht, oder aber sich seinem Herrschaftsanspruch, wir haben gerade gesehen, Adonai, nicht unterstellen wollen. Ja, die gibt es. Und interessant ist aber, dass offensichtlich die kleinen Kinder schon, vielleicht erst nochmal, das erinnert uns vielleicht ein bisschen an das, was Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel schreibt. Da sagt er ja, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Das schreibt der Paulus. Also der ist völlig in einer Linie mit dem David, an der Stelle mit Psalm 8. Und Paulus schreibt aber dann weiter, dass es leider genau so ist, dass der Mensch sich weigert, diesen Gott anzuerkennen. Und er schreibt dann weiter, die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlose Gedankengänge und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden, endet diese Passage in Römer 1. Also offensichtlich ist es so, dass wenn ich das zwar sehe und eigentlich auch intuitiv weiß, da gibt es etwas Größeres, da ist etwas drumherum. Aber wenn ich das dann unterdrücke, dass ich irgendwann auch gar nicht mehr in der Lage bin, diesen Gott zu sehen. Und da sind kleine Kinder manchmal viel intuitiver an der Wahrheit dran, an der biblischen Wahrheit, die da hochgucken und sagen, wow, den Stern da oben muss doch einer gemacht haben. Oder diese Blume, so toll wie die aussieht, die Farben, die hat doch jemand gemacht. Und Psalm 8, der Vers 3, wird auch von Jesus zitiert, nämlich im Matthäus-Evangelium. Da wird uns berichtet, während er im Tempel war, also Jesus, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Die fragen Jesus, hörst du eigentlich, was die da rufen? Und er sagt, gewiss, erwidert Jesus. Und jetzt kommt's. Habt ihr nie das Wort gelesen? Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Damit ließ er sie stehen, verließ die Stadt und ging nach Bethlehem. Es braucht nicht immer ein IQ von 140, um Gottes Werke sehen zu können, um seine Gegenwart, um ein Gefühl, ein Gespür dafür zu bekommen, dass da mehr ist, dass da einer sein muss, der größer ist als wir selbst. Das können Kinder schon. Also Kinder sind manchmal erstaunlich nah an der Wahrheit dran. Ihr kennt den Spruch, Kindermund tut Wahrheit kund. Ne? Das heißt nicht, dass Kinder nicht lügen können, aber oft sind Kinder ziemlich gerade raus mit der Wahrheit, manchmal in peinlicher Art und Weise. Ne? Die, als Erwachsene sagen wir manchmal Dinge lieber nicht mehr, die könnten Protest auslösen oder sehen sie dann irgendwann tatsächlich nicht mehr. Und Kinder sind da manchmal sehr gerade raus. Und ich glaube, das ist genau das, was David uns hier zeigen will und was ja Jesus auch deutlich macht, indem er Bezug auf diesen Vers 3 im Psalm 8 nimmt. Selbst einfache, unmündige Menschen, wie es jetzt zum Beispiel die Kinder noch sind, können Gott erkennen und seine Herrlichkeit und seine Größe. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann sehen wir, das Ganze lässt David nicht unberührt. Da schreibt er, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. David kommt in Staunen über diese Dinge. Denkt, wow, wie ist das gemacht? Also wir hatten auf unserer Reise teilweise immer mal wieder an Land Exkursionen. Und da war ich auf einer Wanderung dabei, die hat ein Meeresbiologe geführt. Und der hat dann immer mal was zu den Pflanzen, die wir da so gesehen haben, erzählt und hat dann gesagt, ja, und das Kraut steht hier und hier und das wächst da, weil es die Eigenschaften hat und sich dann da durchsetzen kann. Und dann war einer der anderen Mitreisenden, stand daneben und sagte, oh, die Natur hat schon tolle Wunder geschaffen. Ja, da habe ich einen Moment innegehalten und dachte, sage ich da jetzt was? Ich hatte vorher schon mal was zu unserem Führer gesagt an einer anderen Stelle, aber das führt jetzt zu weit, das zu erzählen. Ich habe dann nichts gesagt, aber habe so gedacht, ja, genau, wir nehmen das wahr. Das sind Wunder, was wir da sehen. Ja? Die Krise und gerade je mehr man auch davon versteht, desto größer wird irgendwie noch das Wunder dabei, finde ich. Also Gottes Werk zu betrachten führt ins Staunen hinein und durchaus auch ins Forschen, durchaus auch im wissenschaftlichen Sinne. Nicht von ungefähr waren eine ganze Reihe von den ersten Wissenschaftlern, die man als solche bezeichnen kann, Christen. Weil sie genau so an diese Natur rangegangen sind, haben gesagt, das ist hier alles irgendwie intelligent geschaffen, das will ich verstehen, da will ich mehr davon verstehen. Nicht zuletzt auch, um Gott zu loben darüber, je mehr ich erkenne, desto mehr sehe ich auch, welche Genialität dahinter steht. Und David staunt und kommt dann zu sehr zentralen existenziellen Fragen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Na, wenn er diese Sterne, das Himmelszelt, das Universum betrachtet, aber diese Frage, auf die kann man auch kommen, wenn man das Meer vor sich hat. Ja, dieses endlose Meer, also zumindest mal optisch von der Kaimauer aus oder vom Schiff aus in eine Richtung geguckt, da sieht das wirklich endlos aus. Ich weiß natürlich, irgendwo ein paar tausend Kilometer weiter kommt dann mal der nordamerikanische Kontinent, aber den sehe ich ja nicht. Ja? Und wenn ich, da habe ich mir auch überlegt, dachte ich, wie viel Wasser ist denn da eigentlich in den Ozeanen drin? Das ist ja unfassbar. Ja. Und auch wie viele Fische schwimmen denn da eigentlich drin herum? Was natürlich nicht heißt, dass wir ja auch zu viele Fische da rausziehen können und dass es dann vielleicht ein bisschen knapp wird. Das ist da oben in den Ländern auch überall immer ein Thema. Aber erstmal ist da ganz viel. Das hören wir auch gleich in dem Psalm nochmal. Aber es führt ihn zu diesen ganz existenziellen Fragen. Und er rechnet ja aber mit diesem Rahmen, mit diesem Gott, der da ist. Ja? Und fragt sich dann, was ist der Mensch, dass du, das ist Gott, er spricht Gott an, dass du an ihn denkst. Ja? Und das Wort denkst, was hier steht im Hebräischen, heißt an jemanden denken, sich an jemanden erinnern. Gott sind wir so wichtig, dass er an uns denkt, dass er sich an uns erinnert, dass er sich mit uns beschäftigt. Der schafft nicht nur eine großartige Welt und viele Wunderwerke. Nein, ihm sind wir Menschen wichtig, aber auch darüber hinaus die Tiere und so weiter. Ne? Das erfahren wir ja auch in den Evangelien. Aber wir sind ihm wichtig. Und was ist der Mensch schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und für das Wort kümmerst könnte man auch übersetzen, dass du den Menschen heimsuchst, dass du dich kümmerst, dass du dich mit ihm befasst, dass du ihn zählst, musterst, einsetzt, bestrafst und vermisst. All das kann das Wort bedeuten. Und selbst wenn da steht bestraft, dann zeigt das ja, dass Gott ein Interesse an uns hat, dass unser Leben gelingt, dass er es nicht einfach laufen lässt und uns eigentlich nicht gegen die Wand laufen lassen will am Ende, sondern dass er möchte, dass unser Leben Korrektur erfährt und an dem Ziel anlandet, nämlich bei ihm, zu dem unser Rahmen führt. Ja, wir müssen immer unseren Rahmen so ein bisschen im Blick behalten. Und ich finde, das wird in der Menschwerdung Gottes so sichtbar in Jesus, dass Gott sich um den Menschen, um seine Kinder, um die Schöpfung kümmert. So sehr, dass er selbst Mensch wird und dass er sich am Ende von Menschen, die sozusagen aus dem Rahmen gefallen sind, was wir alle sind, ans Kreuz nageln lässt. Das ist Gottes Interesse pur, was da zum Ausdruck kommt. Ja, und das spiegelt hier David auch in seinen Worten wieder. Und das ist wunderbar, das ist großartig. Diesen Gott möchte ich einfach nur loben. Und dann geht es aber weiter. Also Gott denkt an uns, er kümmert sich, er ist da, ihm ist es wichtig, dass Leben gelingt. Ihm ist aber auch seine Schöpfung, sein Schöpfungswerk wichtig. Und das sehen wir jetzt in den Folgeversen. Da heißt es dann, du hast ihn nur weniger geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Hier wird ein hohes Maß an Wert zum Ausdruck gebracht. Und dann geht es weiter, du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Also man könnte sagen, das erste beschäftigt sich mit dem Stand des Menschen und der zweite Teil mit dem Auftrag an uns Menschen. Der Stand heißt, er hat uns den Menschen nur etwas geringer als die himmlischen Wesen gemacht und hat uns mit Herrlichkeit und Pracht ausgestattet. So übersetzt die Elberfelder Übersetzung. Hier wird mit Würde übersetzt. Eigentlich ist es näher an Pracht dran, aber ich glaube, letztendlich ist da gar nicht so viel Unterschied. Und dieser Stand, den haben wir nicht aus uns selbst. Den kann der Mensch nicht aus sich selbst schöpfen, könnte man sagen, sondern der muss von außen, den muss der Rahmen schon mitbringen. Den bringt dieser Gott mit. Dieser Stand wird uns von Gott verliehen. Ja, der muss von außen kommen. Und gekrönt, also manchmal wird ja ein bisschen ironisch gesagt, und der Mensch soll die Krönung der Schöpfung Gottes sein. Ja, so ist der Mensch gedacht. Genau das bringt David hier auch zum Ausdruck. Wir sind die Krönung der Schöpfung, auch wenn das in der Realität oft nicht so aussieht. Aber genau nämlich aus dem Grund, dass wir diesen Rahmen verlassen haben, rausgefallen sind. Und dann fehlt der Bezug. Und dann tragen wir zwar immer noch eine ganze Menge der eigentlichen Schöpfung, der eigentlichen Bestimmung in uns, aber vieles eben auch nicht mehr. Genau, die Frage wäre zum Beispiel, die ich mir stelle, wenn ich Menschen begegne, die sagen, naja, also diesen Rahmen Gott, den kann ich in meinem Leben nicht sehen. Diesen Gott gibt es nicht. Wir sind so entstanden. Wir haben uns evolutionär weiterentwickelt, sind jetzt das, was wir sind. Die Natur hat das in der stetigen Aufwärtsentwicklung, die Erde hervorgebracht. Bakterien, Tiere, Lebewesen, den Menschen. Dann stelle ich auf die Frage, denke ich, woher nimmst du dann deinen Wert? Dann ist das ja alles irgendwie Mechanik. Dann ist da keiner da, der dir eine besondere Bedeutung zumisst. Ich meine, klar, in der Familie und deine Freunde, aber das sind ja auch alles Menschen. Da ist aber nichts da, was uns von außen irgendwie eine besondere Würde verleihen würde oder das sich um uns kümmern würde. Wir sind dann völlig auf uns zurückgeworfen und können uns eigentlich im Grunde genommen nur mechanisch begründen. Also ohne diesen Lebensrahmen, den der David hier aufspannt, muss ich mir andere Bezugspunkte im Leben suchen. Aber die werden dann schwierig, finde ich. Auch so etwas wie lebe ich denn menschengerecht? Man hat so einen Konsens, ja, dass jeder leben kann, solange er den anderen nicht einschränkt. Aber wir merken, wie schnell das, wenn wir es rein auf unsere menschlichen Gedanken und unseren menschlichen Möglichkeiten versuchen zu begründen, wie schnell wir an unsere Grenzen stoßen. Das zeigt uns unsere augenblickliche politische Situation, wo wir wieder deutlich weiter weg vom Frieden sind, wie wir das schon mal waren in den Jahrzehnten davor, hat man den Eindruck, wo so Dinge wie eine UNO total an ihre Grenzen stößt, weil man sich nicht mehr einigen kann, weil man nicht mehr zusammenkommt. Also ich glaube, es wird sehr schwierig, auf rein humanistischer Ebene einen Rahmen aufzuspannen, in dem der Mensch wirklich gut leben kann, so wie er gemacht ist. Und dazu kommt dann auch der Auftrag, den Gott uns gibt. Denn Gott gibt uns ja schon in der Schöpfung einen Auftrag, dass wir uns die Erde untertan machen sollen, dass wir sie bebauen sollen, bepflanzen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir sie hegen und pflegen. Diesen Auftrag haben wir Menschen. Und das zeigt auch hier einfach der David nochmal, greift das Thema nochmal auf, dass Gott uns zum Herrn über die Geschöpfe, die von ihm kommen, ne, die haben wir ja nicht selber geschaffen, aber dass er uns eingesetzt hat, dass er uns Fähigkeiten gibt, mit diesen Dingen umzugehen. Und da sehen wir aber auch wieder, dass unsere Fähigkeiten mittlerweile so weit entwickelt sind durch die ganze Technologie und so weiter, die wir haben. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die wir in uns drin haben, uns solche Dinge auszudenken und zu bauen. aber dass es uns auch da sehr schwer fällt, diese Dinge zum Wohle der Schöpfung einzusetzen. Nachhaltig würde man heute sagen. Ne? Also ohne Gott als Bezugsrahmen, der da ist, der sich kümmert, der an uns denkt, der uns an die Hand nimmt, von dem wir uns leiten lassen, tun wir uns sehr schwer, diesem Auftrag nachzukommen. Also wir merken, der Rahmen bestimmt das Bild, in dem wir leben, wie wir unterwegs sind. Auch zum Beispiel unser Bild von dem, was ist denn eigentlich ein gutes Leben? Ich habe im Urlaub jetzt ein Buch angefangen, das hat zu lesen, das hat den Titel Du bist, was du liebst. Das zeigt nochmal, dass wir geprägt werden, ganz automatisch, von den Dingen, die wir lieben, nach denen wir uns ausstrecken, auch nach dem, was wir als gutes Leben empfinden. Wir waren noch, nachdem wir dann vom Schiff runter waren, noch 2-3 Tage in Lübeck und haben da so eine kleine Flussfahrt auf der, Christian, jetzt musst du mir nochmal helfen, der Fluss. Wankenitz, danke schön. Wendlitz, sage ich immer, Wankenitz, das ist ein kleines Flüsschen. Und wenn ihr da am Schiff unterwegs seid, dann seht ihr viele Leute, die baden, Segelschiffe und so weiter, wo der noch breiter ist, der Fluss. Und ihr seht traumhafte Grundstücke an diesem Fluss. Tolle Häuser, die dann mit einer langen Wiese runtergehen bis ans Wasser, die einen eigenen Steg haben, Bäume da drauf. Oh, da denkt man schon, ja, das könnte für mich so der Inbegriff eines guten Lebens sein, in so einem Haus mal zu wohnen vielleicht. Ja, also jeder von uns hat so eine Idee, was ist ein gutes Leben für uns. Und ich muss sagen, für mich persönlich als Christ, seitdem ich Christ bin, sind diese Dinge nicht mehr so wichtig. Ich finde diese Häuser immer noch schön und finde das grandios. Ja, wenn man da runtergehen kann, kann sich ein Boot setzen und er springt einfach mal in den Fluss. Das ist einfach schön, es ist auch schön anzusehen. Man muss da gar nicht drin wohnen, muss man es auch pflegen und unterhalten. Das Geld hätten wir ja gar nicht. Das wäre gar nicht mein Ziel, sondern mein Ziel wäre es, mit diesem Gott unterwegs zu sein, in diesem Rahmen, den der David da aufspannt, ein zufriedenes Leben in der Nähe Gottes zu leben. Ich glaube, etwas Schöneres, etwas Besseres kann mir überhaupt nicht passieren. Und dann kann ich auch in der kleineren Wohnung leben und ab und zu dann mal vielleicht auf so einem Flüsschen langfahren, mich an den tollen Häusern und Grundstücken freuen, dass es die gibt. Aber ich muss da nicht drin wohnen, weil ich weiß, auch meinem Leben ist ein Ende gesetzt und es ist viel entscheidender, wo ich dann lande. Komme ich bei diesem Gott an am Ende? Komme ich auf der anderen Seite des Rahmens an? Das ist mir wichtig und davon will ich mich prägen lassen. Und das soll einfach mein Leben prägen, aber auch die ganzen Lebensabschnitte. Ne? Jetzt wäre die Frage, wo stehst du? Bist du in diesem Rahmen hier zu Hause? Lebst du dort dein Leben? Und unser Leben gliedert sich ja auch in Lebensabschnitte. Ja, da gibt es ein Kinderleben, sage ich mal, dann Jugendliche, Pubertät, nicht so einfach, und dann ein Arbeitsleben und dann gibt es irgendwann mal ein Rentnerleben und ja, dann ist irgendwann auch mal die letzte Phase des Lebens erreicht. Und die Lebensphasen könnte man wieder in Jahre unterteilen oder in Wochen oder in Tage. Und so kann dieser Rahmen, den der David hier für uns aufspannt, ein Rahmen für jeden Tag sein. Morgens mit diesem Gott zu starten, der dieser schon immer existierende, wunderbare Gott ist, der einen Herrschaftsanspruch auch heute, auch an diesem Tag auf mein Leben hat. Und ich bin froh, dass er den hat, weil er kümmert sich, er denkt an mich, er kümmert sich mit drum und möchte, dass mein Leben, dass unser Leben gelingt. Heute an diesem Tag. Und wenn der Tag heute Abend zu Ende ist, dann habe ich das Tagesziel erreicht. Auch in diesem Rahmen hoffentlich, dass ich möglichst viel in diesem Rahmen drin geblieben bin. Und dann kann ich mich heute Abend fragen, wenn ich ins Bett gehe, Herr, wie war dieser Tag? Ist mir es gelungen, in diesem Rahmen zu bleiben? Habe ich dich gesehen? Habe ich deine Werke gesehen? Warst du in mir drin? Mit deinem Geist konntest du mich prägen? Bin ich in dir gewachsen? Bin ich näher zu dir gekommen? Und mit diesen Fragen möchte ich eigentlich die Predigt abschließen. Die dürft ihr jetzt weiter bewegen noch. Vielleicht auch durchaus heute Abend, wenn ihr ins Bett geht, noch mal kurz heute Morgen an die Predigt zurückdenken. Nicht an mich, sondern an diesen Rahmen, den der David aufspannt für unser Leben. Bin ich in diesem Rahmen unterwegs? Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Amen. Herr Jesus Christus, danke für so Leute wie der David. Herr, danke, dass der David diese Gedanken und diese Sicht auf dieses Leben mit uns teilt in diesem Psalm 8, dass er deutlich macht, wie wunderbar du bist, wie großartig deine Schöpfung ist, aber dass du auch einen Rahmen um unser Leben herumspannst, in dem wir uns bewegen können, für den wir gemacht sind, in dem wir so Mensch sein können, wie du dir Menschsein gedacht hast, in deinem Ebenbild. Herr, dafür bin ich unglaublich dankbar. Und David wusste, wovon er spricht. Er hat auch große Krisen in seinem Leben erlebt. Aber über sein komplettes Leben war dieser Rahmen aufgespannt. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Rahmen uns begleitet durch diesen Tag, diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr, durch unsere Lebensphasen und durch unser Leben hindurch. Herr, sei uns nahe, denk an uns, kümmere uns, segne uns, dir zur Ehre. Amen.